Hallo und herzlich willkommen zum Wunderwerk Predigt Podcast. Schön, dass du da bist. Wenn du mehr Informationen zu uns als Gemeinde haben möchtest, kannst du uns gerne unter wunderwerk.wien oder sogar noch lieber persönlich in der Expedithalle Wien besuchen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Yes. Wer hat mitbekommen, die letzten 2 Monate haben wir uns Gleichnisse von Jesus angeschaut, oder? Überleg mal, 8 Gleichnisse, 2 Monate, wie schnell sind die eigentlich vorbeigegangen? Und ihr müsst euch jetzt nicht outen, aber wer hat schon mal erlebt, dass ihr einen Witz erzählt und den dann erklären müsst? Ja, okay, manche outen sich. Man sagt, es hängt den Vätern so ein bisschen an. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Mal sehen, finde ich noch heraus. Aber bei Gleichnissen ist es dasselbe. Theoretisch gesehen, wenn du das erklären musst, ist die ganze Pointe schon vorbei, oder? Dann ist die Schlagkraft ist schon weg. Und die Gleichnisse von Jesus, aber dennoch vor 2000 Jahren gesprochen, haben immer noch eine Wirkung heute. Und aus dem Bauchgefühl heraus würde ich uns auch sagen, dass die bekanntesten Geschichten und die bekanntesten Texten aus der ganzen Bibel sind Gleichnisse. Und deswegen hatten wir die Serie und deswegen enden wir heute auch mit der Serie nochmal mit einem Gleichnis und schauen uns an, wie ihr zu Hause, wie wir alle Gleichnisse studieren können, aber auch, was die Gleichnisse uns sagen. Und würde ich jetzt allgemein fragen, was sind die Bundesländer in Österreich? Könnte jedes Kind das aufzählen. Wenn ich dich jetzt frage, wie heißen die 12 Söhne von Jakob? Sehen wir mal. Okay, wir testen es. Ich fange mal an vorzulesen und ihr füllt dann die Lücken aus, okay? Sehen wir, wie gut seid ihr unterwegs mit der Welt von vor 2000 Jahren, was dort Allgemeinbildung war in Israel. Also, Jakob hatte 12 Söhne. Sehr gut, schon mal. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Sebulon, Issachar und? Oha, ihr greift meine Pointe weg. Ich habe jetzt gehofft, niemand weiß es, aber ihr seid gut. Gad, Ascher, stark, Naphtali, Josef, Benjamin. Für manche schwierig, für andere easy. Jetzt vervollständigt Folgendes aus den Gleichnissen, die Pointen, die wir eigentlich kennen und die 2000 Jahre lang überliefert sind und die wir direkt griffbereit haben. Es gibt den Barmherzigen. Wer sucht, der? Ja, merkt ihr, wie gut es läuft? Der Verlorene? Das Verlorene? Was haben wir noch? Der eine sät, der andere? Im Acker ist was verborgen, der Kostbare? Und die Letzten werden die? Das sind wir. Test bestanden. Die Letzten werden die Ersten sein. Kennen wir, aber was hat Jesus damit gemeint? Um was geht's da? Da steigen wir heute ein. Matthäus Kapitel 20, Vers 1. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen hinausging, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Also wir schauen uns gleich an, so 3 kurze Leitfäden, wie wir ein Gleichnis anschauen können oder merken können. Erster Leitfaden hatten wir schon, die Pointe. Und wir merken, das Gleichnis startet rein mit einem Denn. Ein Bindewort. Denn, da kam eine Aussage und jetzt kommt ein Argument als Gleichnis. Deshalb kommen wir zu Leitfaden Nummer 2. Wir merken, um die Pointe zu erkennen, müssen wir was tun? Im Kontext lesen. Da werden wir das gleich hier auch bemerken und sehen. Das ist Leitfaden Nummer 2. Man könnte auch sagen, was ist Leitfaden Nummer 3? Kontext. Leitfaden Nummer 4 auch Kontext. Was steht vor dem Gleichnis, was danach? Leitfaden 5 ist auch der Kontext. Also wo steht's? Und so weiter und so fort. Und das nächste ist, die Unterscheidung in einem Gleichnis von der Bildebene zur Sachebene. Sprich, was wird gesagt? Hier haben wir, es gibt einen Weinberg. Es gibt einen Gutsbesitzer. Es gibt Ernte. Es gibt Arbeiter, die angeworben werden sollen. Die Bildebene. Aber was will Jesus damit sagen? ist dann die Sachebene. Wofür steht der Weinberg, wofür steht der Gutsbesitzer und so weiter. Und um darauf zu kommen, brauchen wir die Pointe und wir merken schnell, dass nicht jedes Detail irgendwas auf einer Sachebene entsprechen muss, weil ein Gleichnis will nicht komplett einen Vergleich ziehen, sondern einen Punkt machen. Da gibt es eine Aussage, die Jesus treffen will und die schauen wir uns jetzt an. Leitfaden Nummer 3, 4, 5, 6, 7 war Kontext. Und ganz spannend ist, der letzte Satz in Kapitel 19, er ist, die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten werden die Letzten sein, denn da gab es einen Weinberg und einen Gutsbesitzer. Deshalb, was passiert noch so in Kapitel 19? Wir wollen euch da mitnehmen, wir hatten den Vorteil, wir konnten es schon mal durchlesen, oder? Ihr sitzt jetzt hier und wisst, heute geht es um Matthäus Kapitel 20, um das Gleichnis. Was kommt davor? Was argumentiert es? Was ist die Aussage davon? Deshalb Kapitel 19. Ihr könnt es euch vorstellen wie eine emotionale Achterbahnfahrt. Wir haben 5 Stationen und wir haben die unterschiedlichsten Leute, die auf Jesus treffen und die unterschiedlichsten Begegnungen haben. Ganz unterschiedliche Leute. Arm, reich, alt, jung, schlau, die Ersten und die Letzten eben. Deshalb, was passiert?
Also, wen sehen wir als Erstes? Als Erstes kommen die Pharisäer auf Jesus zu. Die Pharisäer, die alles wissen, die ganz gebildet sind und über alles Bescheid wissen. Und sie fragen Jesus, sie wollen ihn eigentlich testen, weil sie wissen eigentlich eh. Aber sie wollen ihn testen und fragen, Jesus, wie geht es, dass ich eine Frau aus der Ehe entlassen kann?
Na, und Jesus, er kurft rum und hat natürlich die optimale Antwort und sagt, im Gesetz gibt es natürlich ein Gesetz dazu, aber eigentlich was anders gedacht. Nur wegen der Hartherzigkeit eurer Herzen gibt es das Gesetz überhaupt. Eigentlich war es so gedacht, was Gott zusammenbringt, soll niemand trennen.
Also Jesus ist natürlich schlau genug, das einfach den Wind aus den Segeln zu nehmen. Als Nächstes kommt eine ganz andere Gruppe an Menschen, und zwar die Kinder, so wie heute Morgen. Die Kinder, die sind natürlich nicht allein gekommen, sondern die Eltern haben die Kinder gebracht. Und die Eltern wollten, dass die Kinder gesegnet werden von Jesus. Und vielleicht war sogar der ein oder andere Elternteil dabei, der auch einen eigenen Segen erhofft hat. Könnte natürlich auch sein. Ich bin auch gerne durch den Segenstunnel heute Morgen gegangen. Ich bin ja auch ein Kind von irgendjemandem. Und da kommen die Kinder und die Jünger sagen, halt, stopp, Jesus, er hat schon viel gedient, er braucht jetzt mal eine Pause. Aber Jesus hört es und denkt sich, nein, wenn die Kinder kommen, auf gar keinen Fall mache ich jetzt eine Pause, weil den Kindern gehört ihr das Himmelreich. Also jetzt ist keine Zeit, eine Pause zu machen, sondern lasst sie zu mir kommen, ich möchte sie segnen. Und dann gibt es eine kleine Pause und einen Ortswechsel und dann kommt die dritte Person herbei, wieder jemand ganz anderes. Wir lesen davon, dass es ein junger Mann ist und der stellt die entscheidende Frage an Jesus. Wie kann ich gerettet werden?
Und Jesus antwortet, na, halte die Gebote. Ja, welche Gebote? Und dann kommt die Auflistung, 5 Gebote und die Aussage vom jungen reichen Mann, habe ich alle gehalten. Eins fehlt dir, verkauf alles, gib's den Armen und folge mir nach. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und was lesen wir? Er dreht sich weg, anstatt Jesus nachzufolgen, geht er traurig weg, denn er war sehr reich.
Und er wusste, diesen Schatz, den kann er nicht loslassen. Und jetzt bin ich eine Schneiderin und ich habe schon oft versucht, das Garn durch das Nadelöhr zu geben, aber ich bin auch schon oft daran verzweifelt. Noch jemand hier? Ja. Jetzt sagt aber Jesus, na, aber es ist noch schwieriger. Es ist so schwierig, wie wenn man versucht, ein Kamel durch das Nadelöhr. Ein Kamel ist riesig, größer, so groß wie, fast so groß wie Giraffen. Und wie soll das durch ein Nadelöhr bitte passen? Und in diesem Moment, wo die Jünger das hören, da kriegen sie einen Schock. Weil da fragen sie sich, wer kann denn dann überhaupt gerettet werden?
Und wir merken, wir müssen emotional einsteigen. Wir lesen das so, oh, der reiche Mann. Denkt mal, der Mann war gesegnet ohne Ende. Er hatte eine moralisch reine Weste, hat all die Gebote gehalten und nicht mal der schafft's, wer kann überhaupt gerettet werden. Also da war eine Angst da, Und die Jünger, es heißt wörtlich, sie erschraken sehr und fragen, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Und Jesus sagt, ja, was menschlich unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und dann, wir merken, Entwarnung, und jetzt beginnt so ein bisschen der Höhenflug von Petrus. Weiter geht's.
Bei Petrus fällt dann plötzlich ein, naja, ich habe ja alles verlassen. Und das sagt er auch, wir haben alles verlassen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall gerettet werden. Wir halten die Gebote, wir haben alles verlassen, wir werden gerettet werden. Aber gibt es denn da auch einen Lohn für mich? Also wenn ich schon einen Einsatz bringe, wenn ich schon was tue, dann muss es doch auch einen Lohn für mich geben. Und jetzt würden wir eigentlich denken, Jesus könnte auch die Augen verdrehen und denken, was soll denn diese Frage? Das ist doch nicht gerechtfertigt. Aber so antwortet er gar nicht, sondern es ist gerechtfertigt, diese Frage zu stellen und er sagt ihnen, was ihr Lohn sein soll.
Was werden wir bekommen? Und Jesus sagt, wenn er mal die ganze Welt neu machen wird, wenn er alles neu machen wird, dann werdet ihr 12 Jünger auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israel richten. Aber er öffnet es noch weiter und sagt, wer auch immer Familie verlässt, Häuser verlässt, Äcker verlässt, um Jesu willen, der wird es 100-fach zurückbekommen und das ewige Leben erben, denn viele Erste werden Letzte sein und Letzte Erste. Also wir merken, der Höhenflug kommt, was werden wir bekommen? Wir haben ja wirklich alles verlassen und sind dir nachgefolgt, Jesus. Ja, super, und ihr werdet auch was bekommen. Der reiche Mann, der Erste in allem, in den Geboten, im Segen, in der moralisch reinen Weste, er wird zum Letzten, weil etwas zum Götzen geworden ist. Und Petrus, der jetzt arm ist, der alles verlassen hat, er wird zum Ersten werden, auf einem Thron sitzen im ewigen Königreich Jesu. Und da merken wir, jetzt kommt der Wurf in die Speiche. Denn da gab es einen Gutsbesitzer und der hatte einen Weinberg. Also wir merken, hätten wir jetzt nicht Kapitel 19 gelesen und es begeistert mich, dann würden wir gar nicht verstehen, auf was antwortet Jesus da. Er antwortet auf die Frage, Jesus, wir haben alles verlassen, wir sind dir nachgefolgt, was werden wir bekommen? Da gab es einen Weinberg, da gab es einen Gutsbesitzer und es gab Arbeiter. Let's go, schauen wir uns das Gleichnis gemeinsam an. Ihr könnt mitlesen.
Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen hinausging, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg. Um die dritte Stunde ging er wieder hinaus und sah andere auf dem Markt stehen, die keine Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg, ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen. Um die sechste Stunde und um die neunte Stunde ging der Gutsherr wieder hinaus und machte es ebenso. Als er um die elfte Stunde noch einmal hinausging, traf er wieder einige, die dort standen. Er sagte zu ihnen, was steht ihr denn hier den ganzen Tag untätig herum? Sie antworteten, niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg. Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruft die Arbeiter und zahlt ihnen den Lohn aus, angefangen bei den Letzten bis hin zu den Ersten. Da kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben hatte, und jeder erhielt einen Denar. Als dann die Ersten kamen, glaubten sie mehr zu bekommen, aber auch sie erhielten einen Denar. Als sie ihn erhielten, murrten sie über den Gutsherr und sagten, diese Letzte haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt. Wir aber haben die Last des Tages und die Hitze ertragen. Da erwiderte einer von ihnen, Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh. Ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, denn nicht tun, was ich will? Oder ist dein Auge böse, weil ich gut bin? So werden die Letzten Erste sein und die Ersten Letzte.
Wir merken, die Pointe steht ganz am Anfang und das Gleichnis ist die Antwort und ganz am Ende. Erster können wir sehen, der junge Mann und Petrus, Gegenüberstellung, oder die Kinder, die dann doch zu Jesus dürfen und so weiter, die Personengruppe. Und jetzt merken wir, die Arbeiter der ersten Stunde gegenüber die Arbeiter der letzten Stunde. Und viele werden die Ersten und Letzten. Die Ersten werden die Letzten sein. Bildebene, Sachebene. Wir sehen, für was stehen die Arbeiter, für was steht der Gutsbesitzer, für was steht die Arbeit. Wir sehen Nachfolge, die Jünger. Wir sehen das Reich Gottes. Wir sehen Gott als derjenige, der uns beruft. Wofür steht ein Denar? Damals war ein Denar, also es gab Tageslöhner, es gab deshalb Tageslohn. Heutzutage hätten wir natürlich einen Gehaltszettel und monatlichen Lohn. Wenn du dir überlegst, ein klassischer Tageslohn, Durchschnittsvermögen, was gut zum Leben ausreicht, ist eben ein Denar. Sprich, die Leute, die dort stehen und ihre Familien versorgen und Arbeit brauchen, die sind top zufrieden. Ein Denar langt aus für sie und ihre Familien. Und so sehen wir eine ganz normale Szenerie damals quasi. Der Gutsherr geht raus, es gibt sehr viel Arbeit zu tun, die Ernte muss rein, es darf nicht mehr gezögert werden, sonst sind die Trauben irgendwann überreif. Jetzt muss gearbeitet werden. Und normal ist noch, er geht los, 6 Uhr in der Früh, holt die Leute vom Marktplatz. Man könnte noch sagen, okay, um 9 Uhr nochmal Nachschub zu holen, auch noch in Ordnung. Wir merken schon, Jesus will einen Punkt machen, als Stunde um Stunde er losgeht und neue Arbeiter in den Weinberg holt. 6 Uhr, 9 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr, da wird die Logik unterbrochen und man merkt, okay, irgendwas ist da nicht ganz normal. Entweder es gibt mega viel Arbeit oder irgendwas will jetzt Jesus erzählen.
Und wir wissen ja auch gar nicht so genau, wer da angeheuert wurde. Wir wissen gar nicht so genau, wer steht da am Marktplatz. Am Morgen waren das vielleicht noch alle, die da standen und wirklich Arbeit gesucht haben. Die Starken, die viel arbeiten konnten. Aber am Ende des Tages, da kamen ja auch andere Gutsherren, die Leute eingestellt haben. Da waren vielleicht nur noch die Schwachen übrig, die Kranken, die keiner wollte. Oder vielleicht auch die Faulen, die den ganzen Tag da standen und so aussahen, als wollten sie gerne arbeiten, aber eigentlich sich vielleicht so ein bisschen nach hinten gestellt haben. Na, wenn mich heute niemand fragt, dann ist auch kein Problem. Dann mache ich heute mal frei. Und Gott, er ist derjenige, der immer wieder zu ihnen geht. Und genauso ist die Botschaft heute, dass du hast einen Platz im Königreich Gottes. Du hast einen Platz als Arbeiter. Jesus selbst sagt, die Ernte ist reif. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter ins Erntefeld sendet. Du kannst dich rufen lassen mit den Talenten, die du hast, egal wie schwach oder klein du dich fühlst. Du bist es, den Gott gebrauchen kann und den Gott gebrauchen möchte. Und das fasziniert mich so. Und daran sieht man ja auch, dass Gott, er ist so gütig und er ist so bereit, jedem Einzelnen das zu geben, was er braucht zum Leben. Egal, ob du viel leistest oder wenig leistest. Da waren vielleicht Arbeiter, die hat Jesus eingestellt, die waren nicht in der Lage, so viel zu arbeiten wie andere. Und trotzdem wollte er am Ende des Tages allen denselben Lohn geben, weil er ist gütig und er weiß, was du brauchst und er ist bereit, es dir zu geben. Und da hätten ja auch andere Gutsherren kommen können. Wir alle, wir werden von irgendwas beherrscht, von irgendwas angestellt, von irgendwas vereinnahmt und von irgendwas, das uns vorschreibt. Da hätten auch andere Gutsbesitzer kommen können, die dich schlecht bezahlt hätten. Oder da kommen andere, die dich schlecht bezahlen. Oder da kommen andere, die dich in einen Zwang ziehen. Und da kommen andere, die dich von dem eigentlich abhalten, du selbst zu sein. Aber bei Gott nicht, sondern Gott ist ein guter Herr. Und unter seiner Leiterschaft, da kann es sich gut leben. Und dann, eben gegen Ende des Gleichnisses, da hört man, dass sie murrten. Weil es hat ihnen nicht gefallen, dass die nur so wenig, so kurz gearbeitet hatten, den gleichen Lohn bekommen hatten wie sie. Warum hat es ihnen nicht gefallen? Weil sie auf die anderen geschaut haben. Ich glaube, das wurde ganz bewusst so gemacht, dass die Letzten zuerst bezahlt wurden. Weil wären die Ersten zuerst bezahlt wurden, die hätten ihren Denar bekommen und dann wären sie gegangen, hätten gesagt, danke, so haben wir es ausgemacht, super, gut gemacht. Aber sie haben das als Letztes bekommen, also sie haben gesehen, dass die anderen genauso viel bekommen wie sie. Warum? Weil uns Gott gerne dazu auffordern möchte, unsere Augen bei uns zu lassen. Ist egal, was die anderen kriegen. Ist egal, was die anderen haben. Aber wir sind so schnell dabei, dass wir gerne schauen, was haben die anderen. Und hier in der Bibel, da ist die Rede von dem bösen Auge. Das böse Auge. Was ist das böse Auge? Neid, Missgunst. Mit einem Blick, mit einem unfreundlichen Blick zu schauen, mit einem bösen Blick zu schauen, zu denken, ey, das, was der hat, das ist viel besser als das, was ich habe. Und so ist es uns doch allen schon mal gegangen, oder? Gerade auch in unserer Zeit mit Social Media, wo wir immer sehen, was haben andere, was machen andere, wie kann ein Junge mit 19 Jahren Lamborghini fahren? Ja, dann kann ich das doch auch. Warum habe ich das nicht? Warum fahre ich nicht 4-mal im Jahr in Urlaub? Ich würde auch mal gern auf die Malediven fliegen, so wie die anderen das machen. Neid. Und es passiert ganz schnell, dass wir nicht schauen mit einem Auge, wo wir denken, wow, cool, ich freue mich für den. Was ein Segen. Der soll es richtig genießen. Die haben ihren Urlaub noch vor sich, die gehen jetzt erst in Urlaub. Super, ich habe meinen schon hinter mir, habe auch einen schönen Urlaub gehabt. Aber es fällt uns so schwer, sondern wir schauen immer mit diesen Augen, was haben die anderen, was ich nicht habe. Und es ist doch so, oder? Wir wollen doch auch immer das, was andere nicht haben. Weiß nicht, kennt ihr das? Leute, die Locken haben, die wünschen sich immer glatte Haare. Stimmt's? Leute, die glatte Haare haben, die denken sich, so ein paar Locken, das wird mir echt gut stehen. Und die Leute färben ihre Haare hin und her. Wenn ich blond bin, dann will ich gern brünett sein. Aber irgendwie am Ende des Tages, dann färbe ich mir meine Haare, ich komme raus aus dem Friseur, ich gehe zur U-Bahn und ich sehe jemand, der blond ist, blonde, lange Haare. Und ich denke mir, falsche Entscheidung getroffen. Die sieht doch viel besser aus als ich. Ihr lacht, aber so ist es, oder? Ich denke mir, ich brauche ein neues Telefon, also kaufe ich es mir. Okay, ich gebe ein bisschen mehr Geld aus, ich möchte gerne ein bestimmtes, ein gutes. 2 Wochen später erfahre ich, es gibt einen neuen Release. Nächste Generation von iPhone ist da. Jetzt habe ich doch das alte gekauft. Und schon ist in meinem Herzen, startet's mit Neid. Und Gott adressiert es da knallhart. Gott sei Dank lernen wir die Bibel. Weil ich muss mich nicht entschuldigen für das, was ich sage. Es ist das, was in Gottes Wort steht. Aber es ist knallhart, dass er sagt, dass sogar ein Petrus, der Erste ist oder den er den Ersten nennt, ganz schnell der Letzte werden kann. Genau aus diesem Grund, wenn Neid in sein Herz kommt. In den Sprüchen steht, wer stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Wie viele Menschen gibt es, die ziemlich feststehen oder die so aussehen, als würden sie feststehen und dann fallen sie doch. Neid. Neid ist ein Problem und Neid muss raus aus unserem Leben. Radikal raus aus unserem Leben. Wenn wir es erkennen, radikal damit brechen. Und jetzt ist die Frage, wie kann das in der Praxis funktionieren? Ich glaube, ein Schlüssel ist auf jeden Fall Dankbarkeit. Dankbarkeit hält unser Herz davon ab, immer nur das zu wollen, was andere haben. Und wir glauben daran, dass Kleingruppe, Community, dass das uns davon abhält. Weil wir sehen die Realität, wie läuft es wirklich. Vorhin habe ich gerade Social Media genannt. Soll ich euch sagen, was ich auf Social Media sehe? Da gibt es Eltern, die haben 6 Kinder, die homeschoolen die Kinder, die kochen immer frisch, alles homemade, die kaufen kein Brot, die machen selber ihren Sauerteig. Die Kinder, die streiten nie, die weinen nie. Aufgeräumt ist es auch noch, wenn man diese Videos sieht. Und dann denke ich, na, ich kriege das nicht auf die Reihe. Wutanfälle gibt es bei uns nicht. Wir sind doch Christen, in unserem Haus gibt es keine Wut. Das kann ja nicht sein. Und plötzlich fühlen wir uns ganz schlecht, weil wir uns mit was vergleichen, mit Leuten, die vielleicht 4 Angestellte haben, die den ganzen Tag dafür arbeiten, dass das so aussieht, aber wir wissen es gar nicht. Und wir tappen in diese Falle. Und gerade deswegen brauchen wir Community. Wir brauchen ein Eltern-Kind-Café, wo die Eltern erzählen, doch, bei uns gibt's Wut, bei uns gibt's Tränen. Ja, mein Kind mag keine Zähne putzen. So ist es. Hat keinen Bock drauf. Und aber, dass wir hören, wie es anderen geht. Dass wir verstehen, wie es anderen geht. Damit wir sehen, okay, in anderen Leben läuft auch nicht immer alles 100%. und dass wir gemeinsam gegen da, wo wir Neid empfinden, dass wir gemeinsam dagegen angehen, dass wir gemeinsam das im Gebet vor Gott bringen, dass wir das bekennen als eine Sünde und dass Gott uns davon befreien kann. Und da in diesem Sinne wollen wir sagen, im September starten jetzt wieder neue Kleingruppen. Und melde dich an in eine Kleingruppe, weil du brauchst einen Wegbegleiter, jemand, der mit dir geht, jemand, der immer wieder die Realität, mit dem du die Realität teilen kannst, und der dir zeigt, dass es auch anders geht. Und streich am besten Social Media. Lösch es. Bringt nichts.
Ja. Also wir sehen, Petrus vom Ersten bekommt er die Warnung, kann er ganz schnell wieder zum Letzten werden. Und wenn wir weiter die Geschichte hier angucken, mit was war er konfrontiert? Da kommt ein Paulus, der die Gemeinde verfolgt, der sich selber wirklich sagt, er war der Letzte und der Schlimmste von allen. Und der schreibt dann gefühlt das halbe Neue Testament. Neid war da. Petrus, dem ja gesagt wurde, geh zu den Heiden. Geht zu denen, die eigentlich nicht mein Volk sind, die mich nicht kennen, wieder konfrontiert. Was, die sollen jetzt auch dein Evangelium bekommen? Also wir sehen, wie relevant war dieses Gleichnis für ihn damals. Wie er gehadert hat mit den Sachen, aber am Ende dann doch siegreich sein konnte und auf seinem Platz sein konnte. Und die Frage ist, wie geht's dir damit? Ich habe den Satz gelesen, wie viel Sympathie wir für die Arbeiter haben, die sich beschweren, zeigt, wie sehr wir von den Vorstellungen und den Werten Gottes off sind. Also, wie sehr wir denken, ja, ist klar, die müssen mehr bekommen, desto mehr zeigt, wie wenig wir ja dann die Großzügigkeit Gottes verstehen würden. Weil die Arbeiter, sie schauen auf ihre eigene Gerechtigkeit, auf ihre eigenen Leistungen, sagen, ich habe durch die Sonne hindurch, durch die Hitze hindurch gearbeitet, deshalb brauche ich mehr. Aber Gott bezahlt nicht aufgrund von Werken und Gerechtigkeit, sondern aufgrund seines Wesens, und es ist Großzügigkeit. Und da sehen wir, Freude ist eigentlich angesagt. Ansonsten wird man schnell vom Ersten wieder zum Letzten. Und das Spannende ist ja, die einzige Person, die ja beraubt wird, ist der Gutsherr selber. Er nimmt ja nichts von den ersten Arbeitern und gibt es den letzten Arbeitern, sondern aus seinen eigenen Taschen heraus bezahlt er mehr, als er müsste. Und das ist ja das Spannende. Es geht ja auch nicht darum, dass er irgendwie 5 Denare einen ganzen oder 7 Denare für eine ganze Woche zahlt, sondern er bezahlt das, was man zum Leben braucht. Und die armen Schwachen am Marktplatz, die keine Arbeit hatten, selbst sie versorgt er mit dem, was sie brauchen zum Leben. Und die Frage, ist es genug oder nicht? Und ganz streng genommen sehen wir ja, dass die Leute eigentlich überhaupt keinen Lohn bekommen, weil es ja nicht abgerechnet wird auf Stundenbasis. Und wir merken, mit Gott kannst du keine Deals aushandeln, keine Verträge machen, ich gebe hier was, deshalb gibst du mir das. Ich komme jede Woche in Gottesdienst, deshalb erwarte ich mir das von dir, Gott. Sondern Gott ist ein Gott des Vertrauens. Er hat keine Deals und Verträge. Er ist ein Gott der Bündnisse, der Verheißung. Er sagt, ich gebe dir alles, du gibst mir alles. Da geht es nicht darum, zu feilschen und auszuhandeln, okay, 50% gebe ich irgendwie von meinen Kapazitäten Gott. Und dann gibt er mir so eine halbe Portion Segen oder so, gerade so, dass es gut ausreicht, sondern auf Basis von Verheißung, von Vertrauen wissen wir, wir geben alles und er versorgt uns bis ins ewige Leben hinein. Michelle sagt immer zu Hause dann, wir hatten schon öfter die Diskussion so halb zum Spaß, ja, was ist unser Lohn? Wir sind eh überbezahlt dadurch, dass wir das ewige Leben haben, oder? Yes. Wenn man es mal so sieht, wenn man so denkt, hey, auf unseren Leistungen werden wir gottlos getrennt von ihm in unserer Sünde, immer noch versklavt. Also, dass wir gerettet sind, dass er alles für uns gab, das folgert ja ganz automatisch in diesem Bund, dass wir auch alles all in gehen, alles auf den Tisch legen. Da ist kein Geben und Nehmen, da ist nur mein Alles für dein Alles, sagt Gott. Denn im Endeffekt ist es immer noch Gnade, ein unverdientes Geschenk. Das ist ziemlich anders als Lohn. Wenn man so denkt, Lohn? Gibt's Lohn? Wie auch immer. Gnade ist unverdient und ein Geschenk. Und das sehen wir. Und wir folgen Jesus nach, ihm nach. Und auch er hatte aber eine Verheißung, ein Lohn, wenn du es so willst. Er wusste, er gibt alles. Er wird Mensch, er lebt unter uns, er beweist sich, er liebt die Leute. Wir haben es gelesen, arm und reich, jung und alt, schlau, alle. Alle können zu ihm kommen. Und am Ende stirbt er für die Sünde der ganzen Welt. Dass da Vergebung ist, dass da nicht mehr Lohn ist in dem Sinne, jetzt leisten wir, um uns ein Ticket zu kaufen, um in den Himmel zu kommen. Nein, wir werden gerufen von ihm und angestellt. Und da ist ein Platz für uns, da ist Vertrauen. Und was ist sein Lohn? Warum macht er das alles? Sein Lohn bist du und ich. All das, was er getan hat, dafür, dass es eine neue Familie gibt. Er sagt, er ist der Brüder unter vielen Geschwistern. Das bist du, das bin ich. Und was braucht's? Unser Vertrauen da hinein. Und was ist dein Lohn? Du bist sein Lohn. Dein Lohn ist Jesus. Überleg dir mal, die Ewigkeit ist ja bei Jesus zu sein, wenn es keine Sonne mehr gibt, weil er ja das Licht der Welt ist. Reicht es uns aus? Und das ist der einzige Weg, wie wir wirklich ganz tief in uns das Mangeldenken und Neid beiseite lassen können, indem wir wissen, auch wenn ich nichts habe und nur Jesus, das genügt mir. Und das ist das Evangelium und die Frage an uns, was brauchen wir, um zufrieden zu sein? Was brauchen wir wirklich? Und wenn wir merken, nein, wir brauchen mehr, weil ich bin besser, ich gehöre zum inneren Kreis von Jesus, ganz schnell wird man vom Ersten zum Letzten. Weil wo ist Jesus? Er ist im Weinberg, also in der Gemeinde zum Beispiel, in seinem Reich bei Leuten, aber auch auf dem Marktplatz und ruft und will Leute anstellen und mit hineinführen in sein Reich, in seine Familie. Du bist Jesus sein Lohn und er ist dein Lohn. Reicht es dir aus?
Wir haben so einen guten Gott. So ein guter Gott, der uns das nur gut mit uns meint und uns bezahlt, so wie es recht ist und der sich um uns kümmert. Und wir wollen so gerne jetzt noch einen Moment mit Gott haben, wo wir uns Gott hingeben und wo wir die Möglichkeit geben, dass auch Gott zu uns sprechen kann. Und du darfst gerne einfach mal aufstehen, die Augen schließen, dein Herz ausrichten zu Gott, deine Ohren spitzen, was er zu sagen hat. Und wir wollen das echt ernst nehmen, was Gott uns in Gleichnissen sagt. Das ist keine, es klingt so lustig, aber es ist nicht lustig. Es ist ganz ein ernstes Thema. Es ist ganz ein ernstes Thema und Gott fordert uns heute Morgen heraus, unser Herz zu prüfen. Zu forschen, ist da ein böses Auge in meinem Leben manchmal unterwegs? Habe ich das Gefühl, dass ich von Gott betrogen werde oder dass er mich unter den Tisch fallen lässt oder unfair behandelt oder andere bevorzugt? Oder schaffe ich es endlich aufzuhören, so viel an mich selber zu denken und darüber nachzudenken, was habe ich, was fehlt mir und mehr hinzuschauen zu Jesus, der alles ist für uns. Und ich will dich wirklich einladen heute Morgen, dass wenn du merkst, boah, in meinem Herzen, ja, da sind Dinge, wo ich immer wieder Neid empfunden habe, dann will ich, dass wir diese Sünde ans Kreuz bringen. Weil Jesus, er ist für unsere Sünde auf diese Welt gekommen. Er hat gesagt, er kommt, um die Sünde der Welt auf sich zu nehmen. Und er ist mit diesen Sünden gestorben. Er hat sie besiegt, ausradiert, ausgelöscht, bekämpft. Und er triumphiert, weil er wieder aufgestanden, weil er wieder auferstanden ist. Er triumphiert über die Sünde und er ist derjenige, der uns helfen kann, über Sünde zu triumphieren. Nicht länger sind wir Sklaven der Sünde, sondern wir sind frei. Wir sind frei durch ihn. Und er ist derjenige, der uns hilft. Sein Heiliger Geist ist derjenige, der uns hilft, Tag für Tag die Sünde zu lassen, die Sünde auszustreichen aus unserem Leben und auf ihn zu schauen. Jesus, und heute Morgen wollen wir bekennen, dass da, wo wir gesündigt haben, das war nicht richtig. Da, wo Neid in unserem Herzen war, das ist nicht richtig. Jesus, wir bekennen den Neid vor dir, die Missgunst. Und wir legen es vor dir ab, vor dein Kreuz. Wir geben es dir hin. Und wir danken dir, dass es dein Blut ist, das uns reinwäscht. Und so wie wir es bekannt haben, so will ich dir auch Vergebung heute Morgen zusprechen. Jesus hat dir vergeben. Nicht nur, wenn es um Neid geht, sondern vielleicht sind es auch andere Dinge, die gerade aufkommen in deinem Leben, die bereinigt werden müssen. Dann gib es jetzt Jesus ab. Leg es ihm hin. Sag, es tut mir leid, es war nicht richtig. Und Jesus will dich freisprechen. Er will dir sagen, du bist berufen, ein dankbares Leben zu leben. Du bist berufen, anderen zu gönnen, was ich ihnen gebe. Du bist berufen dazu, wohlwollend auf andere zu schauen. Du bist dazu berufen, anderen Gunst darzubringen und dich mit ihnen zu freuen, gemeinsam zu freuen, wo was Gutes passiert. Und ich will dich auch echt segnen heute Morgen, da wo du auf der Suche bist nach Gemeinschaft mit Leuten, wo du gemeinsam durch solche Prozesse durchgehen kannst. Da will ich beten, Jesus, dass du es aufzeigst, wo und mit wem das gehen kann.
Amen. Und wie wir die Warnung haben in dem Gleichnis, wie schnell man vom ersten zum letzten wird, so steckt da ja auch eine tiefe Verheißung drin. Wie schnell kannst du vom letzten Platz auf den ersten kommen? Und im Bild gesprochen, stehst du vielleicht noch am Marktplatz, bist noch gar nicht bei Gott, bist noch nicht unter seiner Versorgung, bist noch nicht in seinem Bund. Stehst da noch? Vielleicht wurdest du schon mal gefragt, hast dich weggeduckt. Vielleicht denkst du, mich will eh niemand haben. Wie kann Jesus mich in seine Familie bringen, wenn er nur wüsste, was ich getan habe? Wir haben gelesen, bis zur letzten Stunde werden Leute vom Marktplatz angestellt und geholt. Zu einem rechten Lohn, heißt es. Und ich will dich heute Morgen fragen, wenn du am Marktplatz noch stehst, wenn du noch nicht bei Jesus bist, ob du das heute festmachen willst und sagen, ja Jesus, ich gehe mit dir mit. Vielleicht fühlst du dich richtig auf dem letzten Platz, den es gibt. Da will ich dir sagen, genau auch dich nimmt Jesus. Und mit ihm darfst du unterwegs sein, ihm darfst du nachfolgen. Deshalb mag ich hier in die Runde fragen, wenn du diese Frage von mir, aber auch von Jesus jetzt in deinem Herzen hörst, will ich dich fragen, magst du dein Leben Jesus geben? Magst du in seinem Dienst stehen? Er soll dein Gutsherr ab jetzt sein. Er soll dein Chef sein. Er ist der Chef deines Lebens. Wenn du sagst, ja, das magst du heute machen, dann kannst du mir ein Handzeichen geben und dann beten wir da nochmal dafür. Danke. Ich schaue in die Runde. Ich sehe ein paar Hände. Lass dich rufen heute Morgen von dem, der alles bezahlt hat, damit er dich bekommen kann. Damit du nicht mehr getrennt sein musst von Gott. Damit all deine Schuld dir vergeben werden kann. Damit du in Gemeinschaft mit Jesus sein kannst. Als einem guten Chef, mit gutem Lohn, der dich versorgt. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du jeden rufst und für jeden Raum hast, dass du eine Berufung hast für unser Leben. Und wir beten jetzt, dass die Entscheidungen, die hier gefällt worden sind, dass sie fest werden, dass all das alte Leben hinter uns bleibt, begraben bleibt, dass wir wissen, du bist gestorben am Kreuz und wieder auferstanden. So darf unser altes Leben sterben und wir neu auferstehen zu einem neuen Leben unter deiner Herrschaft, als Angestellte eben von dir. Du bist ein guter Chef, das wissen wir. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen hier, dass der Prozess richtig gut losgeht. Dass Schritte gemacht werden, die feststehen und dass nicht zurückgeschaut wird. Und dass du auch die Letzten unter uns, auch die Letzten in der Stadt, dass du dort anklopfst und sie rufst zu dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir haben einen guten Gott. Lass uns ihm zum Abschluss einen Applaus geben, oder? Ja.